Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die NBA hat in der letzten Nacht mal wieder 8 Spiele gesehen. Wir haben einige wirklich hervorragende Individualleistungen gesehen, unter anderem von James Harden oder auch von Russell Westbrook. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit meinem Kollegen von den GoToGuys.de, mit Patrick Preis. Hallo Patrick.
Hallo Andreas.
Gehen wir gleich mal in Medias Res. Ein Triple-Double der Nacht, das hat Blake Griffin gespielt, das erste seiner Saison. Aber es hat nicht gereicht für den Heimsieg gegen die Milwaukee Bucks. Die Milwaukee Bucks gewinnen das Spiel bei den Detroit Pistons.
Genau, die Milwaukee Bucks konnten das Spiel mit 107 zu 104 gegen die Pistons gewinnen. Zum Schluss raus ist es nochmal eng geworden im vierten Viertel, nachdem die Bucks vor allem im zweiten, im dritten Viertel das Spiel dominiert hatten und dann zwischenzeitlich auch mit 15 Punkten vorne waren und man eigentlich schon dachte, dass es gelaufen wäre. Gestern hervorragende Leistung mal wieder von Giannis Antetokounmpo mit 32 Punkten, 12 Rebounds und 5 Assists. 15 aus 21 aus dem Feld. Dazu noch ein gutes Spiel von Eric Bledsoe mit 17 Punkten und 9 Assists. Genau. Und Chris Middleton mit 22 Punkten und 6 Assists. Auffällig beim Spiel der Bucks war die Stärke im Fastbreak. Die Bucks konnten nach Turnover 29 Punkte erzielen. Die Detroit Pistons allerdings nur 11. Dazu auch die Turnover-Statistik, die Pistons mit 16 Turnovern und die Bucks nur mit 10 Turnovern, was extrem wenig ist, auch für sie. Bei den Pistons, hast du ja schon gesagt, Blake Griffin mit einem Triple-Double, 19 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assists, allerdings nur 4 aus 13 aus dem Feld, also da eher eine untypische Leistung für ihn und Reggie Bullock dazu noch mit 24 Punkten. Aber am Ende konnte sich da eben der Tabellenzweite der Eastern Conference gegen den Tabellensechsten dann doch mit 107 zu 104 durchsetzen.
Die Milwaukee Bucks im Moment auf Platz 2 in der Eastern Conference. Die Eastern Conference macht im Moment noch einen etwas volatilen Eindruck. Nicht ganz so volatil wie die Western Conference, aber es sind noch sehr viele Mannschaften da, die ein ordentliches Win-Loss-Verhältnis haben. Gehören die Milwaukee Bucks zu den Top-Favoriten in der Eastern Conference in diesem Jahr? Ich meine, immerhin ist mehr als ein Drittel der Saison schon gespielt.
Die Bucks gehören definitiv zu den Top-Favoriten, also auch wenn man jetzt nicht nach Win-Loss das Ganze sortiert, sondern mal nach Net-Rating oder so, sind die Bucks eines der besten Teams der Liga, beim Net-Rating sogar das beste Team der Liga. Also sie sind Zweiter in der Offense und Vierter in der Defense, das heißt, ein Dritter in der Offense und Vierter in der Defense, also ein absolut elitäres Team. Jedes Team, was ein Rating in den Top 5 stellt bei beiden Kategorien, ist eigentlich immer eines der Top-Teams in dem Jahr und auch Titel-Contender. Und das sind die Bucks für mich dieses Jahr auf alle Fälle. Wenn man nach Projected Win-Loss geht, sollten sie sogar noch besser dastehen. Also sie stehen aktuell bei 19 zu 9, beziehungsweise jetzt bei
20-9, ne?
20 zu 9, genau. Sollten aber eigentlich schon bei 22 zu 9 stehen, was das angeht. Also von dem her könnte man sogar sagen, sie haben etwas Pech gehabt in ihren Spielen. Aber auf alle Fälle mit eines der besten Teams in dieser Saison, wenn nicht sogar das Beste.
Gibt es eine Schwachstelle bei den Milwaukee Bucks, die man eventuell zur Trade Deadline dann noch beheben kann?
Also man hat ja schon versucht, eine Schwachstelle zu beheben, würde ich sagen, mit dem Trade für George Hill, indem man Matthew Dellavedova und John Henson abgegeben hat. Der Trade hat eben die Guard-Position nochmal gestärkt, ihnen aber auch extrem viel Flexibilität für nächste Saison gegeben. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel nach der Saison eventuell einen weiteren Max-Free Agent wie Kemba Walker unter Vertrag nehmen. Wäre vermutlich möglich. Ist noch nicht ganz sicher mit den ganzen Cap-Holds und den Vertragsstrukturen, wie das Ganze ausschaut, aber vermutlich war das die Idee hinter dem Move, den sie gemacht haben. Ansonsten ist man eigentlich auf allen Positionen soweit relativ gut besetzt, sodass ich mir nicht glaube, dass man unbedingt noch eine weitere Position gibt, die man verstärken müsste. Also genau, höchstens also auf der Backup-Center ist es Thon Maker, der teilweise schon ein paar Schwächephasen drin hat in seinem Spiel. Aber als Ersatzcenter sollte das eigentlich kein Problem sein. Zur Not könnte man da auch zum Beispiel mal Lineups mit Giannis auf der 5 laufen. Das funktioniert normalerweise auch recht gut, weil er da eigentlich allen Spielern physisch immer noch überlegen ist und dann eben der deutlich fähigere Basketballspieler im Vergleich zu anderen Centern in der NBA ist. Von dem her denke ich nicht, dass die Bucks da irgendwas machen werden oder machen wollen.
Die Milwaukee Bucks gewinnen bei den Detroit Pistons mit 107 zu 104. Die Phoenix Suns gewinnen zum ersten Mal seit März 2017 drei Spiele in Folge. Sie gewinnen bei den New York Knicks mit 128 zu 110. Devin Booker war wieder zurück, hat gleich mal 38 Punkte aufgelegt. DeAndre Ayton 21 Punkte, 13 Rebounds. TJ Warren 26 Punkte. Die New York Knicks enttäuschten auf ganzer Linie, außer Emmanuel Mudiay, der mit 32 Punkten eine wirklich gute Partie ablieferte. Das nächste Spiel, was wir haben, ist das der Utah Jazz gegen die Houston Rockets. Und ich habe eben schon über die Volatilität der Western Conference gesprochen. Die Utah Jazz sind mit 14 und 17 auf dem vorletzten Platz der Western Conference. Die wollten viel weiter vorne sein. Die Houston Rockets kriechen so langsam aus dem Tabellenkeller, haben jetzt die letzten vier Spiele gewonnen, sind bei 15-14, aber auch erst noch auf Platz 10 in der Western Conference. Ganz, ganz wichtiger Sieg letzte Nacht für die Houston Rockets.
Definitiv. Gegen die Jazz, wenn man verloren hätte, wäre es vermutlich ein herber Rückschlag gewesen. Auch wenn die Jazz ja eigentlich kein Team sind, was Tabellen 14. Sein sollte in der Western Conference. Allerdings, das Spiel war extrem zäh. Offensiv gesehen ein ganz, ganz übles Spiel, würde ich sagen. Also die Jazz mit einer 39% Field Goal Percentage, die Houston Rockets mit 37%, die Dreierquote 29-32% und beide Teams auch mit extrem viel Turnovern, die Jazz mit 23 und die Houston Rockets mit 17 Turnovern. Also hier ein richtig zerfahrenes, zähes Spiel in der Offense, was am Ende dann wohl von der individuellen Klasse von James Harden entschieden wurde, der mit 47 Punkten, 6 Rebounds und 5 Assists ein wirklich überragendes Spiel gemacht hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sein Co-Star Chris Paul zum Beispiel nur 11 Punkte auflegen konnte. Zwar 9 Assists dazu, aber eben auch nur 11 Punkte. Eric Gordon auch nur mit 12 Punkten, Paul und Gordon zusammen auch nur 30% aus dem Feld geschossen, Clint Capella nur mit 5 Punkten im ganzen Spiel. Also hier wirklich geschultert von Chris Paul und einem PJ Tucker mit 16 Punkten, der 4 von 7 seiner 3 getroffen hat, konnten die Rockets hier das Spiel gewinnen. Bei den Utah Jazz Donovan Mitchell noch herauszuheben mit 23 Punkten, 8 Rebounds und 5 Assists. Bei 8 aus 22 aus dem Feld allerdings auch keine überragende Quote. Und Rudy Gobert noch mit 18 Punkten und 13 Rebounds und Double-Double aufgelegt. Aber wie gesagt, ein sehr zähes Game, wo sich beide Teams in der Offense nicht mit Ruhm bekleckert haben.
Die Utah Jazz, die Houston Rockets, wer von beiden erreicht die Playoffs oder schaffen es beide? Ich meine, auch hier können wir sagen, fast 30 Spiele jetzt schon vorbei und beide krauchen noch im Tabellenkeller rum. Beide sind aber besser als Platz 14 und Platz 10, oder?
Eigentlich schon, ja. Also gerade bei den Utah Jazz kann man, wenn man aufs Netrating schaut, erstaunliche feststellen. Also die sollten eigentlich das 16. beste Team der Liga sein. Sogar besser als die Houston Rockets. Und wenn man auf Win-Loss schaut, stehen die Jazz eben schlechter als die Rockets da. Das kann natürlich entweder Pech in engen Spielen gewesen sein oder eben einfach Unfähigkeit auch in engen Spielen kann natürlich auch der Fall sein. Also bei den Charlotte Hornets hat man das jetzt ja schon seit mehreren Jahren, dass sie schlechter sind als ihr Net-Rating. Und die Grizzlies waren jahrelang besser als ihr Net-Rating. Also da gibt es ab und an so Teams, die Mathematik quasi schlagen oder eben gegen die Mathematik verlieren. Und bei den Utah Jazz schaut das diese Saison auch so aus. Zurückzukommen auf deine Frage, wer die Playoffs schafft. Ich gehe davon aus, dass die Houston Rockets auf alle Fälle in die Playoffs kommen. Und ich habe bei den Jazz noch irgendwo Hoffnungen. Weil die werden mit jeder Niederlage leider schwinden, meine Hoffnungen da, was das angeht. Und das, obwohl ich die Jazz vor der Saison wirklich als eines der Teams in der Western Conference ausgemacht hätte. die enttäuschen mich da gerade auf ganzer Linie.
Ja, die Utah Jazz im Moment, wie gesagt, auf dem vorletzten Platz, die Houston Rockets auf Platz 10, aber da tummeln sich ja auch noch weitere Mannschaften, wie zum Beispiel die San Antonio Spurs, die man vielleicht vor der Saison da nicht erwartet hat. Wir haben noch vier Spiele. Die Sacramento Kings, die haben verloren bei den Minnesota Timberwolves mit 105 zu 132. Die Timberwolves haben es geschafft, mit 9 Spielern zweistellig zu punkten. 17 Punkte von Andrew Wiggins, aber das geht dann runter bis 10 Punkte Tyus Jones und Josh Okogie. Bei den Sacramento Kings konnte eigentlich niemand überzeugen, bis auf Buddy Hield mit 21 Punkten. Die Aaron Fox war nur 6 Minuten auf dem Parkett, 16 Punkte von Yogi Ferrell. Die Philadelphia 76ers und die San Antonio Spurs spielten gegeneinander und die San Antonio Spurs haben einen überraschend klaren Sieg hingelegt mit 123 zu 96. Auch sie krauchen im Keller der Western Conference rum. Auch für sie geht es langsam aber sicher nach oben.
Genau, gestern ein überragendes Spiel gegen Philadelphia gemacht. Im ersten Viertel konnte Philly hier noch das Spiel den Takt angeben und lag vorne mit bis zu 9 Punkten, aber im zweiten Viertel haben dann die Spurs die Führung übernommen und diese auch bis zum Ende vom Spiel nicht mehr hergegeben. Zwischenzeitlich auf 29 Punkte ausgebaut und am Ende dann eben auch mit 27 Punkten Vorsprung das Ganze sehr, sehr überlegen gewonnen. Bei den Spurs auch relativ gut verteilten Teamleistungen, also 3 Spieler mit über 20 Punkten. Rudy Gay mit 21 Punkten, DeMar DeRozan und LaMarcus Aldridge mit 20 Punkten jeweils. Dazu noch Davis Bertans von der Bank mit 16 Punkten. Bei den Philadelphia 76ers vor allem auffällig, dass alle Superstars nicht gut gepunktet haben. Also Jimmy Butler zum Beispiel nur mit 6 Punkten, 3 Rebounds und 2 Assists. In 30 Minuten konnte er dem Spiel überhaupt nicht seinen Stempel aufdrücken. Auch Joel Embiid mit 13 Punkten und 11 Rebounds, eine untypisch schwache Leistung von ihm. Auch nur 6 aus 17 aus dem Feld. Nicht oft an der Freiwurflinie, nur einmal im ganzen Spiel. Normalerweise ist er das, was er eigentlich immer schafft und wo auch wenn er mal aus dem Feld nicht so gut trifft, er eigentlich immer an die Foullinie kommt und da dann eben seine 8 bis 10 Punkte pro Spiel holen kann. Und Ben Simmons noch am besten im ganzen Team mit 16 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists bei 7 aus 10 aus dem Feld. Aber auch keine dominante Leistung von ihm und auch wenig Volumen bei ihm, was dann dem Ganzen immer ein bisschen abträglich ist, weil eben nicht wie zum Beispiel Giannis dann auch einfach mal über 30 Punkte auflegt, sondern hier eben auch nur in Anführungszeichen 16 effiziente Punkte von ihm. Ansonsten ein sehr enttäuschendes Spiel für die Sixers, auch aber eben 10 Turnover bei den Sixers und bei den Spurs nur 6 Turnover, also hier eigentlich ein relativ gutes Spiel, was das angeht für beide, aber 6 Turnover für die San Antonio Spurs ist unfassbar wenig, vor allem wenn man bedenkt, dass in dem Spiel eigentlich fast das komplette vierte Viertel Garbage-Time war und man auch die ganzen Starter hier eben nicht so lange spielen hat lassen. Also Rudy Gay und DeMar DeRozan zum Beispiel nur 29 Minuten, das ist das meiste, was hier die Starter gespielt haben bei den Spurs. Bei den Philadelphia 76ers schaut das Ganze ähnlich aus. Also Jimmy Butler auch mit knapp 30 Minuten hier, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, hat am meisten gespielt. Ansonsten eben viel Garbage-Time mit Amir Johnson, Jonah Bolden und ein paar anderen der Bankspielern.
Die San Antonio Spurs gewinnen klar gegen die Sixers, spielen dabei sehr, sehr gut. Die Oklahoma City Thunder mussten gar nicht so gut spielen, um die Chicago Bulls zu besiegen, 121 zu 96. Die Oklahoma City Thunder mit dem 111. Triple-Double von Russell Westbrook, 13 Punkte, 16 Rebounds, 11 Assists, 5 von 13 aus dem Feld. Dazu 24 Punkte von Paul George, 19 Punkte von Steven Adams. Bei den Chicago Bulls konnte Bobby Portis überzeugen mit 16 Punkten, Lauri Markkanen mit 16 Punkten und 15 Rebounds. 2 Spiele haben wir noch. Das ist der Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies. Die Golden State Warriors, auch die hatten am Anfang der Saison eine kleine Schwächephase. Inzwischen ist das aber alles ausgeräumt. 110-93, ganz sicherer Sieg für die Warriors.
Ja, genau. Die Warriors wieder zurück zu alter Form konnten die Memphis Grizzlies über das gesamte Spiel hinweg dominieren. Die Grizzlies waren im ersten Viertel mal einen Punkt vorne. Das war es dann auch für das ganze Spiel. Ansonsten eine sehr dominante Leistung von den Golden State Warriors, auch eine extrem konzentrierte Leistung. Zum Beispiel nur mit 10 Turnovern, was für sie sehr stark ist, dass sie selber irgendwie dafür bekannt sind, dass sie den Ball gerne mal herschenken und nicht so ganz aufpassen, was ihre Pässe angeht oder teilweise auch was Ballhandling angeht. Und die Grizzlies als Gegner eigentlich auch dafür bekannt, dass sie eben viele Turnover forcieren, also das zweitbeste Team, was das angeht, nach den Oklahoma City Thunder. Konnten hier aber gestern gegen konzentrierte Warriors eben nicht viel ausrichten. Bei den Warriors konnten KD und Stephen Curry überzeugen. KD mit 23 Punkten und 5 Assists und Stephen Curry noch mit 20 Punkten. Allerdings nur bei 6 aus 16 aus dem Feld. Also hier eine etwas schwache Shooting-Performance von ihm. Allerdings gegen die Grizzlies gestern auch nicht wahnsinnig mehr herausgefordert. Zu den beiden Stars konnten sich noch Klay Thompson und Jonas Jerebko mit jeweils 16 Punkten dazugesellen. Bei den Memphis Grizzlies gestern auffällig, dass zum einen mal, dass Mike Conley nicht gespielt hat. Der war hier scheinbar angeschlagen und hat ausgesetzt. In seiner Abwesenheit haben wir hier einmal 15 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists für Marc Gasol und dann noch von Omri Caspi, der letztes Jahr ja für die Warriors noch gespielt hat, konnte hier an, in Anführungszeichen, alter Wirkungsstätte nochmal 20 Punkte auflegen bei 8 aus 10 aus dem Feld. Also hier eine recht starke Leistung von der Bank von ihm. Bei den Grizzlies auffällig vielleicht noch, dass die Starter jeweils nur knapp über 25 Minuten gespielt haben, da das Spiel zur Halbzeit eben eigentlich schon entschieden war und man so eben nicht in Verlegenheit kommen wollte, die Starter in einem Spiel auspowern zu lassen, was eigentlich eh schon entschieden ist und wo auch noch der Star Point Guard eben fehlt. Also hier ein überzeugender Sieg für die Warriors, aber auch vielleicht mit Vorsicht zu genießen, weil die Grizzlies hier nicht mit 100% aufgetreten sind.
Die Golden State Warriors gewinnen gegen die Memphis Grizzlies und das letzte Spiel, was wir noch haben, die Portland Trail Blazers in einer High-Scoring-Affair bei den Clippers mit 131 zu 127 siegreich. 39 Punkte von Damian Lillard, 27 Punkte von CJ McCollum, 20 Punkte von Jusuf Nurkic. Wenn die drei alle über 20 Punkte machen, wird es relativ schwierig, die Trail Blazers zu besiegen. Die Clippers hätten es beinahe geschafft, 39 Punkte von Tobias Harris, 11 Rebounds noch dazu, 15 von 22 aus dem Feld. Fantastische Leistung von Tobias Harris. Shai Gilgeous-Alexander mit 24 Punkten, 15 Punkte von Montrezl Harrell. Das waren 8 Spiele aus der NBA. Das war Patrick Preis von unseren Kollegen von den GoToGuys.de, der diese Spiele mit mir zusammengefasst hat. Danke, Patrick.
Danke, Andreas.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de